für den Kunden einfach zu nutzen sind. Aber die Technik, die dahinter steckt, ist sehr komplex. Und die Komplexität nehmen wir einfach unseren Kunden ab. Weil Mobilfunk nie für Datenkommunikation entwickelt wurde. Das muss man sich vor Augen halten. Wurde auch durch die Pandemie kaum gebremst. Im Gegenteil, manche Dinge wurden durch die Pandemie noch forciert.
Heute bei uns im Berlin Office Ulrich Keindl, Mitgründer und Geschäftsführer der Wireless Logic GmbH aus der Gegend von München. Ulrich, super, dass du hier bist. Ihr seid Comics-Kunden seit diesem Jahr und ihr löst das Problem von Mobilfunk und Datenübertragung im Bereich IoT, also alles, was Datenübertragung im Bereich Parkraum, Service, im Bereich Bezahlungssysteme, Überwachungssysteme und viel mehr noch. Das Problem löst, denn da sind wir super gespannt, mehr davon zu hören. Also Ulrich, super, dass du hier bist heute.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen und über unser Thema und über meine persönliche Leidenschaft vom breiten, weiten Gebiet des Internet der Dinge erzählen zu dürfen.
Super. Ulrich, als Mitgründer bist du ja in deinem Fachgebiet ein Experte. Wie bist du denn eigentlich gestartet?
Lange Zeit zurück. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren in dem Markt Kommunikationstechnik aktiv. Nach meinem Studium habe ich direkt als Entwickler, Hardware- und Softwareentwickler für die Kommunikationstechnik gestartet, habe aber dann schnell gemerkt, dass ich mehr Engagement im Vertrieb mich mehr beschäftigen wollte. Bin dann in den Vertrieb gewechselt für hochkomplexe Kommunikationsmesstechniksysteme und bin dann immer mehr in die Details der Kommunikation reingewachsen, was mich immer schon fasziniert hat. Und bis ich dann im Bereich GSM, Mobilfunk, Module, den Markt M2M entdeckt habe. Machine-to-Machine Communication über Mobilfunk. Und das war damals Anfang von 2000 noch ein relativ neues Thema. Vom Internet der Dinge hat damals noch keiner gesprochen. Das war Machine-to-Machine-Kommunikation. Und es ging darum, einfach über Mobilfunk Prozesse zu optimieren. Aber ein sehr spannendes Thema, weitreichendes Thema, weil es geht in alle Branchen rein. Es berührt so viele verschiedene Anwendungen und das ist ein faszinierendes Geschäftsfeld. Ja. Und darüber eben die Faszination und Begeisterung für Machine-to-Machine und heute Internet der Dinge.
Da warst du ja als einer der Vorreiter eigentlich im IoT-Bereich unterwegs. Wie bist du denn darauf gekommen? Was waren eigentlich ursprünglich deine Ausbildungen auch?
Studiert habe ich Feinwerktechnik, also gar nicht mal Kommunikationstechnik oder Informationstechnik, aber ich habe einen technischen Background. Und der hat mir immer sehr geholfen, egal welche Richtung meine Karriere genommen hatte, um das zu verstehen, was im Hintergrund passiert. Und das ist wichtig und das zieht sich auch wie ein roter Faden in meiner Karriere bisher durch, weil ich der Meinung bin, ich muss die Sprache der Kunden sprechen und verstehen, weil sonst versteht er mich nicht und ich ihn nicht. Und es ist halt viel Technik dabei. Auch wenn wir unsere Lösungen, die wir heute anbieten, für den Kunden einfach zu nutzen sind. Aber die Technik, die dahinter steckt, ist sehr komplex. Und die Komplexität nehmen wir einfach unseren Kunden ab.
Ja, das war eine GSM, und das kann man sich noch erinnern, Anfang der 2000er.
GSM, ja.
GSM, ja.
Früher.
Richtig früher. Was waren so die ersten Anwendungsfälle? Bei Mobilfunk zwischen Maschinen kommunizieren, das ist ja doch eine Nische. Was waren das so erste Anwendungsfälle, die du damals gesehen hast oder auch mit denen du gearbeitet hast?
Ja, die Anfänge waren vielfältig, aber ich glaube im Bereich Fernzugriff für Maschinen. Weil der deutsche Markt, der deutsche Mittelstand lebt sehr viel von Maschinenbau und die Sondermaschinen. Die Firmen sind in ihrer Branche oft die Champions und Marktführer in der Nische. Aber so eine Maschine kostet ein paar Millionen Euro, die ist dann in China, in USA, in Afrika im Einsatz und wenn eine Störung auftaucht, will keiner in den Flieger steigen und hinfliegen, sondern man will sich über ein Rechensystem, über das Internet, das damals ja noch nicht so groß im Kommen war und Mobilfunk aber schon da war, über Mobilfunk einwählen. Und das Schöne am Mobilfunk ist ja, es ist ein Standard, der weltweit im Einsatz ist. Auch GSM war ja schon ein Standard, der weltweit im Einsatz war. Und ich brauche eigentlich nur, in Anführungszeichen, die Infrastruktur, die da ist, nutzen. Aber es ist halt nicht so einfach, weil eine Vernetzung oder über Mobilfunk jemanden zu erreichen, hat seine Tücken. Ja, wenn ich dich per Handy anrufe, dann erreiche ich dich, wenn ich deine Nummer kenne. Und dann können wir reden. Und die Gegenseite genauso. Aber wenn ich irgendwohin über Mobilfunk eine Datenverbindung aufbauen will, dann nutzt mir die Rufnummer nichts. Dann brauche ich eine IP-Adresse. Die war aber nicht da und ist bis heute nicht da im Mobilfunknetz, weil Mobilfunk nie für Datenkommunikation entwickelt wurde. Das muss man sich vor Augen halten. Auch wenn wir die zweite, dritte, vierte und fünfte Generation jetzt haben, das ist immer noch eine Herausforderung. Und genau das bringt uns eben auf unsere Geschäftsideen, zu sagen, die Probleme müssen wir lösen. Weil der Push vom Markt, die Anforderungen vom Markt, die sind immens. Alles wird smart. Ja, und was heißt das smart? Smart heißt, intelligente Lösungen und auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln durch diese Möglichkeiten, die mir die Technologie gibt.
Wie war denn das davor? Weil du hast jetzt ein interessantes Beispiel genannt, und zwar Maschinenausfälle. Da geht es ja um Millionenbeträge, sag ich schnell mal. Wie wurde das denn davor gelöst? War Maschinenausfall, im besten Fall weiß das ja der Hersteller, der dein Service-Team hinschickt. Wie wurde es denn davor, vor dem Mobilfunk und von
Daten dran? Da musste einer anreisen. Ja. Und in der Zeit ist die Maschine halt stillgestanden. Ja.
Und hast du da Beispiele? Wie viel kostet sowas schnell mal?
Naja, wenn man sich so eine Produktionsmaschine anschaut und die Produktion steht und man sich das in der Automobilindustrie vielleicht vorstellen würde, dann sind da schnell pro Stunde ein paar Millionen zusammen. Und das ist natürlich ein Riesenschaden. Und deswegen kam da schon sehr früh der Wunsch, hier eingreifen zu können, auch über die Ferne. Und vor allen Dingen schnell, ja, nicht nur um Kosten zu sparen, sondern auch schnell eingreifen zu können, um das Problem zu lösen.
Kann man das messen, wie viel schneller jetzt der Service-Mitarbeiter an der Maschine ist, durch Mobilfunk, durch die Übertragung der Fehlermeldungen?
Ja, heute findet das fast in Echtzeit statt. Ja, es kommt eine Störung rein und der Servicetechniker baut die Verbindung auf, geht in die Anlage rein und kann im Idealfall das Problem innerhalb von Minuten lösen, während früher das Tage oder Wochen gedauert hat. Also ein Riesenfortschritt, da steckt ein irrsinniges Potenzial dahinter. Und eben in vielen Branchen. Eigentlich in allen Branchen. Ja, das Thema Service und Wartung, Fernwartung ist schon ein sehr altes Thema. Aber auch das entwickelt sich weiter in Richtung Predictive Maintenance. Also, dass ich mit den Daten, die ich ständig von meinen Maschinen bekomme, dass ich die auswerten kann und daraus Vorhersagen für die Zukunft machen kann und schon vorher weiß, bevor ein Lager kaputt geht, weil die Vibrationen zunehmen oder weil die Temperatur zunimmt. Ja, und es geht eben um Erfassen der Daten, Sammeln der Daten und Übertragen der Daten. Ja. Und dahinter, und das kommt jetzt auch allmählich, eine künstliche Intelligenz noch drüber zu setzen, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Ja. Du hast vorher erwähnt, die Anforderungen steigen mehr und mehr an die Übertragungen, auch natürlich im Bereich Mobilfunk. Was sind denn so die gängigsten Anwendungsfälle, was auch wegen Branchen? Was sind denn so die gängigsten Branchen und Anwendungsfälle und was sind denn so die Anforderungen, die da jetzt wachsen oder kommen?
Ja, gibt es viele Beispiele. Könnte man zum Beispiel Bezahlterminals nennen. Jeder, der in ein Restaurant geht oder in ein Kaufhaus geht oder irgendwo was kauft und mit seiner Karte zahlt, zahlt über ein Bezahlterminal. Viele davon sind von einem unserer Kunden, großen Kunden, nämlich die Firma Verifone. Und musst du mal aufpassen das nächste Mal, was da drauf steht. Und in vielen Fällen ist es eben Verifone. Und der Hersteller hat sich da vor vielen Jahren schon entschieden, unsere SIM-Karten da einzubauen und die Geräte eigentlich schon connected zu liefern. Und da geht es um Sicherheit der Datenübertragung, zuverlässige Verbindungen, auch Verfügbarkeit, ja, nicht nur in einem Land, die liefern ja weltweit. Also die Geräte müssen weltweit eine gute Verbindung haben, sonst wäre eine Transaktion nicht möglich.
Ja. Ich kann mir vorstellen, vor allem bei solchen Bezahlübertragungen ist natürlich Sicherheit wahrscheinlich ein großes Thema. Wie siehst du das? Wie sicher sind solche Transaktionen? Was ist da wichtig zu beachten auch?
Naja, grundsätzlich ist jedes Gerät, das online ist, egal ob über Festnetz oder Mobilfunknetz, potenziell angreifbar aus dem Internet. Ja? Und da muss man eben Vorkehrungen treffen, um das abzuwehren. Und auch das ist für uns als Wise Logic auch ein großes Thema, die entsprechende Sicherheit zu gewährleisten. Und die ist bei uns einfach mit drin. Ja, und da investieren wir viel Geld in unser eigenes privates Netz. Und diese private Infrastruktur, die wir betreiben, übrigens in unserer Niederlassung in Hamburg, also in der Nähe von Hamburg, bei der Wise Logic MDEX, betreiben wir ein eigenes Datencenter. Genau deswegen, damit wir sicherstellen können, dass wir alles im Griff haben, dass die Daten auch hier in Deutschland sind, dass es entsprechend ISO-zertifiziert alles vonstatten geht, dass es redundante Wege gibt, damit die Verfügbarkeit erhöht wird, soweit es geht. Und da betreiben wir viel Aufwand. Und das ist unser privates Netz. Und das macht uns auch aus, weil was wir eigentlich tun, ist unser privates Netz über alle Mobilfunknetze der Welt drüber stülpen. Und mit einer SIM-Karte, die wir unseren Kunden geben, geben wir ihm die Eintrittskarte in unser Netz. Das heißt, unsere Kunden müssen diese Infrastruktur und diese Vorkehrungen gar nicht treffen. Die müssen keine Vorinvestition tätigen, um hier sicher über Mobilfunk kommunizieren zu können. Das machen wir.
Ja.
Und das ist eigentlich das Kernproblem, das wir für unsere Kunden lösen.
Ja. Was sind denn noch andere Anwendungsbereiche? Wir hatten jetzt den Bereich Zahlungssysteme, da gibt es ja noch Dutzende.
Also es gibt viele, das Internet der Dinge. Es sind ja Milliarden, 50, 100 Milliarden Geräte weltweit, die kommunizieren wollen. Und um vielleicht plakativ nochmal darzustellen, stell dir vor, du hast eine Firma, die Parkscheinautomaten herstellt. Ja, und wie funktionieren Parkscheinautomaten bisher? Du fährst an einen Parkplatz, ziehst dein Ticket, musst Geld reinschmeißen, hast kein Kleingeld. Wenn du Glück hast, nimm da sogar Scheine, dann gibt er nicht raus. Ja, hat jeder schon erlebt. Also man will ja die Parkscheinautomaten, und inzwischen sind die auch schon so weit, dass man mit der Karte bezahlt oder mit der App bezahlt. Aber dafür musst du deinen Parkscheinautomaten ins Netz bringen. Wie machst du denn das?
Ja? Du kannst wahrscheinlich nicht zig SIM-Karten in jedes Gerät oder bei Vodafone einen Vertrag machen für jedes Gerät, nehme ich an.
Du, nicht funktionieren. Du kriegst keinen Festnetzanschluss am Parkplatz. Du kannst auch kein Handy einbauen mit einer SIM-Karte drin. Ja. Also du hast eine Herausforderung technologisch, was die Hardware betrifft. Musst du ja Mobilfunk in dein Gerät reinbringen. Da helfen wir. Und du brauchst eine entsprechende Datenverbindung und möglichst natürlich auch eine SIM-Karte drin, eine Konnektivität drin, die nicht nur ein Mobilfunknetz abdeckt, weil du wirst auch bei Vodafone oder Telekom irgendwo an Stellen finden, White Spots finden, nach wie vor. Das heißt, du brauchst alle Netze, die da sind. Und das nicht nur in Deutschland, weil du willst vielleicht auch in Europa oder in Österreich oder sonst wo ausrollen. Und auch da muss das Gerät funktionieren. Ohne großen Aufwand.
Ja. Ja,
du produzierst die, du montierst die und schickst raus und die werden installiert. Fertig.
Ja.
Du kannst nicht überall jemanden hinschicken, der schaut, welches Netz habe ich denn? Und der dann in den Shop geht und eine SIM-Karte besorgt. Ja. Das geht nicht.
Ich glaube, jeder in Deutschland kennst du, fährst über die Autobahn, redest mit Familie, mit Freunden und dann ist Netz weg.
Das gibt ja auch
ganz remote, also ganz irgendwo draußen am Land gibt es ja auch Parkautomaten. Wie löst du denn das Problem?
Genau. Und das heißt, wir bringen nicht nur die Konnektivität in Form einer SIM-Karte mit unserem privaten Netz, sondern wir bringen auch die Konnektivität zu den Geräten hin der Kunden, indem wir einfach einen Mobilfunkrouter nehmen. Da sind wir auch herstellerneutral, also wir haben da ein paar im Programm. Die werden entsprechend konfiguriert. Das ist keine Fritzbox, das ist Industriestandard. Ja, muss auch entsprechende Temperaturen aushalten, Feuchtigkeit etc. Die werden überall eingebaut. Da packen wir eine SIM-Karte rein mit entsprechenden Tarifen drauf. Da sind alle Netze drin. Das Gerät wird fertig konfiguriert. Und wir liefern quasi ein Paket, würden wir dir liefern. Du steckst es in deinen Automaten rein und dann ist der online.
Ja.
Plug and play.
Ja.
Ja, und erscheint einfach, aber was im Hintergrund läuft, ist hochkomplex.
Ja. Du hast jetzt ein paar Anwendungsfälle und das Problem, das ihr löst, auch erwähnt. Und jeder will heutzutage mit Karte zahlen. Also willst du mit Karte ein Ticket lösen, willst du mit Karte, willst du deinen Kaffee oder deinen Kaffee auch bezahlen.
Wie seid ihr denn drauf gekommen? Du hast erzählt, du bist ja im Bereich ESM und IoT. Anfang der 2000er bist du ganz früh dabei gewesen. Wie seid ihr denn darauf auf Wires Logic GmbH dann auch gekommen? Was war denn da die Geschichte dahinter?
Die Geschichte war die, dass die Wires Logic schon seit 1999 in UK aktiv war. Also die Wires Logic Limited war damals Pionier für M2M. Also damals hat noch kein Netzbetreiber von M2M gesprochen. Aber die Anwendungen und die Anfragen, der Bedarf am Markt war schon da.
M2M das heißt Machine-to-Machine.
Machine-to-Machine, ja, Kommunikation. Das hat sich da schon entwickelt. Also Wireless Logic war in England ein Pionier. Da sich die Netzbetreiber nicht gewusst haben, wie sie das handhaben sollen, haben sie alles, okay, da ist Wireless Logic, macht ihr das für uns. Und so hat sich Wireless Logic Limited in England gut etabliert im Markt, ist erfolgreich gewachsen und hat dann natürlich den nächsten logischen Schritt gemacht und gesagt, okay, 2010 ging das ungefähr los. Wir wollen das erfolgreiche Geschäftsmodell jetzt ausrollen in ganz Europa. Und dann ging es halt los. Und zu der Zeit hatte ich noch ein Projekt bei der Vodafone im Machine-to-Machine-Bereich und habe über die Vodafone, weil auch Vodafone ist auch einer der Partner von Wireless Logic unter anderem, bin ich mit Vodafone in Kontakt gekommen und natürlich auch mit Wireless Logic. Und die waren auf der Suche nach jemandem, der das Geschäft in Deutschland etablieren kann. Und das war für mich so spannend, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich. Ja. Versuchen wir und mache es nach wie vor. Und inzwischen ist die Familie noch größer geworden. Inzwischen haben wir, wie schon angedeutet, auch die Firma MDEX aus dem hohen Norden mit in die Gruppe aufgenommen. Heißt jetzt auch Wireless Logic MDEX. Ja. Und auch die MDEX ist seit über 20 Jahren im M2M-Markt aktiv. Ja. Und auch bekannt. Insofern sind wir jetzt sehr, sehr gut aufgestellt für den deutschen und deutschsprachigen Raum.
Was waren denn die ersten Probleme, wo du damals gestartet bist in Deutschland auch, die du gelöst hast mit der Wireless Logic?
Ja, die Probleme waren einfach, dass auch die Konnektivität sehr lokal begrenzt war. Und wir erstmal natürlich nur mit den deutschen Netzbetreibern in Deutschland arbeiten konnten. Aber natürlich wir das Problem der Netzabdeckung hatten. Und viele Kunden auch nicht nur in Deutschland aktiv waren, sondern in ganz Europa ausrollen wollten. Und dann mussten wir, ich kann mich noch gut erinnern, eines der ersten Projekte war IMO Waschstraßen. Ja. Ja, die haben europaweit 800 Waschstraßen und die wollten sie alle online bringen, über Mobilfunk. Warum Mobilfunk?
Warum wollten sie die online bringen? Was waren da der Use Case?
Der Use Case waren die Automaten. Okay. Ja, weil du dann eben nicht in den Shop der Tankstelle reingehen musst und ein Ticket ziehen, sondern du kannst es an der Waschstraße tun. Aber IMO konnte nicht über das Netz der Tankstelle auf seine Automaten zugreifen, auf die Waschstraßen, sondern die brauchten eine unabhängige Infrastruktur, um auf ihre Dinger zugreifen zu können. Und die Herausforderung für uns damals war, dass wir keinen vernünftigen Roaming-Tarif hatten. Weil Roaming zu der Zeit noch sehr, sehr teuer war und der Kunde hat Gigabytes gebraucht. Also der hat, das heißt aber, wir waren dann in der Lage, in 10 verschiedenen europäischen Ländern mit lokalen Karten den zu bedienen. Ja. Also damit wir nicht in die teuren Roaming-Kosten kommen. Aber das war natürlich ein Riesenaufwand. Oder wäre für den Kunden ein Riesenaufwand gewesen, sich in jedem Land separat SIM-Karten zu kaufen. Ja. Weil die kann er nicht mehr verwalten. Und da sind wir schon beim nächsten Problem, das wir für unsere Kunden lösen. Ja, wir arbeiten mit über 30 Netzbetreibern zusammen, sind damit natürlich in der Lage, lokale Tarife anzubieten. Das wird meistens genutzt für hohe Daten, weil eben kein Roaming und Preis. Aber man muss es auch noch verwalten können. Ja, wenn der IMO jetzt 20 ja, wie viele Länder waren das? Ich glaube 15 Länder, 15 verschiedene SIM-Karten hat, wie soll dann die verwalten? Ja. Und dafür bieten wir eben auch ein SIM-Management-Portal, wo wir alle unsere SIM-Karten drin haben. Und das war für den Kunden, IMO, damals auch der Punkt, warum er das mit uns realisiert hat. Zum einen hat er alle SIM-Karten für die Länder aus einer Hand bekommen und er hat ein Portal bekommen, wo er alle SIM-Karten drin verwalten kann.
Wann war das? Welches Jahr?
Das war 2013, glaube ich. 2013.
Damals war ich schon Gigabyte Daten übertragen. Was sind denn die größten Daten, die du übertragen hast? Weil der Laie ist jetzt Format Waschstraßen. Wo hat man hier jetzt die großen Datenübertragungen?
Ja, da geht natürlich mehr drüber. Das ist ja nicht nur der Bezahlvorgang, sondern da geht die ganze Wartung drüber. Also wie vorher schon erwähnt, Predictive Maintenance, um zu schauen, wo fällt was aus. Weil wenn die Waschstraße steht, ist das Umsatzeinbuße. Ja, das ist ein Schaden. Also das heißt, der Betreiber will das vermeiden und will vorher wissen, was passieren könnte. Ja. Und deswegen braucht er da einiges an Daten.
Ja, das heißt, wie kann man das denn benutzen, diese Daten? Man bekommt jetzt hier Gigabyte von Daten, wie kann man diese denn so vorhersehbare Muster oder Predictive Maintenance umwandeln? Weil es ist ja wahrscheinlich für sämtliche Branchen Millionen.
Ja, das ist natürlich für jede Anwendung ganz individuell. Ja. Ja. Und damit, das ist auch die Kerndomäne unserer Kunden selber. Ja. Ja, die wollen ja ihre Daten sammeln, um daraus was abzuleiten. Das ist nicht unsere Domäne. Ja. Unsere Domäne ist, die Daten zu sammeln und sicher zu übertragen.
Ja.
Ja, wir schauen die Daten ja gar nicht an. Ja. Für uns ist nur interessant, welche Mengen an Daten, wie viele Megabytes, Gigabytes, Terabytes gehen da drüber. Ja. Und dafür entwickeln wir oder haben wir auch flexible Tarife entwickelt, um die verschiedenen Anforderungen gut abdecken zu können.
Ja. In welchen Branchen seid ihr denn heute unterwegs und in welche wollt ihr denn noch rein?
Ja, wir sind eigentlich schon in sehr, sehr vielen Branchen unterwegs. Ja. Smart Farming zum Beispiel ist ja wieder smart, alles wird smart. Und auch das Farming. Und man möchte es nicht glauben, das ist schon lange smart. Und es fahren Traktoren und Mähdrescher, die fahren schon alleine übers Feld mit einer Spurgenauigkeit von 2 Zentimeter. So, wie erreichen die das? Es sitzt zwar schon noch einer da, aber der lenkt nicht mehr. Der kontrolliert, der überwacht nur die Systeme an Bord. So, und wie schaffen die das? Weil GPS ist ja von sich aus, hat ja eine Ungenauigkeit von 10 Meter ungefähr und am Land noch mehr. Also GPS könnt ihr gar nicht nutzen, um in der Spur zu bleiben. Das heißt, es gibt da Dienstleister, die GPS-Daten, die im Fahrzeug empfangen werden, die werden übertragen zu einem Dienstleister, der sie korrigiert. Und der Dienstleister hat dann ein Referenznetz, womit er in der Lage ist, die GPS-Daten genauer zu machen. Und die schickt er sofort zurück ins Fahrzeug, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und damit steuern die Fahrzeuge auf 2 Zentimeter genau in der Spur. Aber was brauchen die? Was ist die Herausforderung? Die brauchen eine ganz stabile und hochperformante Mobilfunkverbindung. Und das am Land, das an der tschechischen Grenze oder sonst wo, ja, wo halt die Felder die großen sind. Und wenn man nach USA schaut, dann noch extremer. Also die brauchen eine gute Netzabdeckung und eine hochperformante und zuverlässige Verbindung.
Wow, ja.
Also das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich sehr überrascht war, wie weit die Landwirtschaft da schon ist.
Ja.
Oder Smart Cities.
Ja.
Da gibt es viele Themen. Ampeln werden gesteuert, die Straßenbeleuchtungen sind schon online und werden bedarfsgerecht gesteuert. Man installiert Elektroladestationen, die natürlich auch online sein müssen, damit man die reservieren kann, damit man den Strom, den Verbrauchten abrechnen kann. Da kann man nicht überall eine Leitung hinlegen.
Ja.
Es sind Parkflächen, Parkhäuser. Münchner Flughafen nutze ich das ja inzwischen immer und das ist super. Ich reserviere einen Parkplatz im Parkhaus und die Schranke geht auf, wenn ich mich der Schranke nähere. Also, alles online und über App und so gesteuert.
Ja.
Aber man braucht dafür entsprechende Infrastruktur dahinter und auch Sicherheitsvorkehrungen, damit da auch keiner reinhacken kann aus dem Internet. Ja, weil potenziell ist das möglich. Und wir verhindern das halt durch unsere private Infrastruktur. Da kommt keiner rein, den wir nicht reinlassen.
Ja. Was sind so andere Alternativen, zum Beispiel jetzt ein Smart Farming einen Anbieter hätte oder in Smart Cities. Was sind andere Alternativen, die jetzt nutzen könnten?
Ja, es gibt keine andere Alternative. Es geht nur über Mobilfunk.
Ja.
Ja, die Alternative ist halt ohne diese Systeme und dann, dann kann er halt nur so lange ernten und fahren, solange es hell ist.
Ja.
Aber die fahren ja heute 24 Stunden.
Ja. Aber da sitzt noch eine Person hinter dem Lenkrad, oder?
Es sitzt noch eine Person da, aber die, wie gesagt, die lenkt nicht mehr. Okay. Und wenn die Verbindung weg ist, steht die Maschine.
Ja, okay. Spannend.
Hat man vor kurzem. Ja. Die Maschine stand. Ist auch ein Kunde von uns, dass die bei war. die unsere Lösungen nutzen. Und da war halt irgendein Problem, die Maschine stand und dann haben wir den Kunden halt schnell geholfen.
Ja. Was würdest du jedem deiner auch potenziellen Kunden empfehlen, der jetzt mobile Datenfunkübertragung jetzt installieren will? Was sind so ein bisschen so die Tipps, die Secret Tipps, die du nur deinen Lieblingskunden erzählen würdest?
Ja, so secret sind die gar nicht, weil logischerweise würde ich natürlich empfehlen, keine Selbstversuche zu machen, weil viele Kunden gehen ziemlich blauäugig an diese Thematik ran, weil Mobilfunk kennt jeder vom Handy her,
ja.
Ja, und weiß, kann eine Verbindung aufbauen, es funktioniert und super. Also besorge ich mir eine SIM-Karte irgendwo im Shop, eine Prepaid-Karte oder sonst was, besorge mir irgendwo einen Mobilfunkrouter, ja, kann er sich ja kaufen, steckt es rein und meint dann, seine Anlage ans Netz bringen zu können. Und da gibt es halt viele Fallen und Fallstricke. Und wenn jemand das Lehrgeld zahlen will, kann er das tun.
Was sind denn so die Dinge, die passieren können, die negativen?
Oder? Ja, das Offensichtlichste ist einfach, dass der Router nicht richtig konfiguriert ist und dass die Verbindung gar nicht zustande kommt. Und dann gehen die Probleme schon los. Wenn die Verbindung nicht zustande kommt, muss ich ja als Kunde, der sich in dem Online-Shop einen Router gekauft hat und hier eine Prepaid-Karte geholt hat, entscheiden können, ist jetzt das die SIM-Karte oder ist das Problem in der Hardware oder in der Konfiguration? Wo ist das Problem? Also er braucht da schon ein bisschen Know-how, technisches Wissen drüber. Wenn er dann beim Netzbetreiber anruft und sagt, ich habe hier eine Prepaid-Karte, die tut nichts, was wird er vom Netzbetreiber hören? Wenn er überhaupt was hört, die Karte geht.
Ja.
Ja, und dann geht's los. Also das nehmen wir den Kunden ab, indem wir das einfach fertig liefern. Punkt. Und das ist konfiguriert und er steckt es an und es läuft.
Kann man da eine Zahl dahinter setzen, wenn man euch nutzt, wie viel spart man sich dann auch im Vergleich, wenn man es selbst ausrollt, sowas in die Richtung, außer dass es vielleicht technisch gar nicht möglich ist. Auch.
Ja, also gut, natürlich. Man muss auch sehen, die Zeit ist es halt, ja, und viele rechnen die nicht mit ein,
genau.
Weil wir in Bayern sagen dann immer, das sind so E-Da-Kosten. Ja? Der Mitarbeiter ist ja eh da.
Ja.
Und ob er das tut oder was anderes, das rechnen die nicht mit. Aber der kostet ja Geld. Und jede Stunde, die er da verbrät, neben dem Frustrationslevel, der sich aufbaut, natürlicherweise, und die Fehlversuche, das kann schon beträchtlich sein. Und dann hat er natürlich weiterhin das Problem, wenn so ein Router mal ausfällt, ja, dann geht es wieder von vorne los, dann muss er den austauschen, dann muss er das wieder machen. Und mit unserem Full-Service-Angebot nehmen wir das den Kunden ab, weil der Kunde kauft bei uns möglicherweise gar keine Hardware mehr oder SIM-Karte mehr. Der zahlt im Monat einen Service und dann hat er alles. Mit lebenslanger Garantie für die Konnektivität, mit lebenslanger Garantie für die Hardware, die wir zur Verfügung stellen und den Service, der dahinter ist, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Und bei uns ist das halt keine Hotline wie bei den Netzbetreibern. Bei uns sitzt da ein Experte am Telefon, der auch die Lösung des Kunden kennt und versteht und ihm helfen kann. Also das darf man nicht unterschätzen und jeder ist gut beraten, der sich da einfach mit Experten frühzeitig zusammentut.
Ich glaube, das Problem kennt jeder, der mal einen Tag lang kein Internet oder kein Mobilfunk oder kein Handy hat.
Genau.
Das ist einfach richtig. Der Basisfaktor.
Ja. Und was noch passieren kann, ja, das hat man auch schon, Kunden, die bei uns jetzt Konnektivität gekauft haben und auch eine IP-Adresse brauchten. Also wir stellen ja in unserem privaten Netz auch die IP-Adressen zur Verfügung, ja, damit du auf deinen Automaten zugreifen kannst. Und es gibt öffentliche IP-Adressen, es gibt private. Die privaten sind aus dem Internet nicht erreichbar, die öffentlichen schon.
Ja.
Auch die liefern wir, weil manche brauchen die. Zum Beispiel, ich bin ja auch Skifahrer, wenn ich dann zum Skifahren gehe, schaue ich in diese Webcams rein und schaue, wie das Wetter ist und wie der Schnee ist und wie viele Leute da sind. Also da muss ja jeder darauf zugreifen können. Also muss öffentliche IP-Adresse sein. Aber in dem Business-Umfeld will ich das nicht.
Ja.
Aber wir hatten es erlebt vor kurzem, schon länger her. Ein Kunde, der hat sich einen Router gekauft irgendwo, hat den selbst konfiguriert, hat von uns eine öffentliche IP-Adresse bekommen und plötzlich gingen die Daten ins Unermessliche. Also statt 100 Megabyte waren es dann 100 Gigabyte. Und x-tausend SMS. Ja, was ist passiert? Jemand hat seinen Router gehackt. Ja, und hat den Router missbraucht als SMS-Gateway und hat über diesen Router, über die SIM-Karte, SMS nach Russland oder sonst wohin geschickt. Ja. Ja, dubiose Dinge. Ja. Aber das ist ein Riesenschaden und der Kunde war sich nicht bewusst. Also ich habe doch nichts getan. Ja. Ich habe nichts verändert. Ich habe das so genutzt wie immer. Und plötzlich habe ich hier 30.000 Euro auf eure Rechnung. Wow. Und dachte, ja, dann haben wir das analysiert. Ja. Und haben das Problem beseitigt, aber in die Falle wäre er nicht getappt, wenn er uns ins Boot geholt hätte von Anfang an.
Ja. Ja.
Also das sind so Fallstricke, die kann man vermeiden und wir kennen die. Ja. Wir haben viel Erfahrung seit Jahrzehnten und da passiert das halt nicht.
Das sind richtige Horrorstories für jeden.
Also, ja, unsere Engländer nennen das so schön Bill-Schock. Ja. Und das ist auch so, das ist ein Schock.
Ulrich, wie siehst du die Zukunft, wie siehst du den Markt weiterentwickeln und wie werdet ihr euch auch bei Wireless Logic weiterentwickeln?
Der Markt entwickelt sich rasant weiter und wurde auch durch die Pandemie kaum gebremst. Im Gegenteil, manche Dinge wurden durch die Pandemie noch forciert. Zum Beispiel Digitalisierung in der Medizin. Hm. Ja. Also Smart Health, der Markt ist sehr schwierig, weil hier viele Stakeholder dabei sein müssen. Ja, das sind die Kassen, die das zahlen müssen, das sind die Ärzte, die damit umgehen müssen. Und Ärzte tun sich da auch schwer, über Video Diagnostik zu stellen. Also da gibt es viele Hürden, aber die werden künftig fallen. Mhm. Und wir sehen das. Deutschland ist jetzt nicht der Markt, der solche Modelle frühzeitig annimmt. Deutschland ist eher konservativ. Ja. Wenn ich nach Spanien schaue, wenn ich nach England schaue oder China, da gibt es Geschäftsmodelle und Anwendungen, die gibt es bei uns wegen Datenschutz zum Beispiel noch lange nicht. Mhm. Aber das stimmt mich auch positiv, weil das ist ein Markt für die Zukunft. Der wird kommen.
Ja.
Das ist sicher.
Ja, ja.
Die Frage ist, wann
genau.
Und wie schnell. Aber der wird kommen. Dann wird die künstliche Intelligenz wird Einzug halten, weil man sagt immer so schön, das Kapital von morgen sind die Daten. Mhm. Ja, aber ich muss die Daten erstmal sammeln.
Ja.
Und ich muss sie auch über einen gewissen Zeitraum sammeln, damit ich hier Rückschlüsse und Veränderungen identifizieren kann, um daraus einen Mehrwert zu generieren. Aber ich sage, jede Firma, die sich der Herausforderung nicht stellt, die wird in 5 Jahren Probleme haben.
Ja.
Es ist ein gutes Beispiel, aus der Heizkosten zu erfassen, ja, in Mietshäusern. Mhm. Und schau dich mal um, wie häufig noch die Verdunsterröhrchen dranhängen. Ja. Ja, was habt ihr dran? Habt ihr schon? Ja. Seid ihr schon digital?
Ja, seid ihr schon digital? Digital. Ja.
Wir haben schon digital.
Genau.
Aber da ist noch ein Riesenpotenzial.
Genau.
Und der Markt bewegt sich aber langsam. Die Lösungen gibt es schon seit Jahren.
Mhm.
Aber die ganzen Messstellenbetreiber, also diejenigen, die dann ablesen, die von Wohnung zu Wohnung gehen und das Ablesen und die Röhrchen tauschen, das ist seit Jahrzehnten ihr Geschäft.
Ja.
Und die können sich nichts anderes vorstellen.
Ja.
Und wenn sie, weil für sie würde sich das ändern. Sie müssten sich komplett umstellen auf online. Aber die sagen, ja, wenn ich nicht beim Kunden bin und mich da nicht sehen lasse, dass der sieht, ich habe was gemacht, kann ich ihm doch keine Rechnung stellen.
Mhm.
Heizung, Wartung, ähnlich.
Ja.
Ja, da höre ich, solche Aussagen höre ich. Aber die werden in ein paar Jahren nicht mehr im Geschäft sein.
Ja.
Weil das wird disruptiert.
Ja, komplett. Fortschritt kann man nicht aufhalten, vor allem.
Ja.
Vor allem solche.
Und, aber da ist noch Potenzial.
Ja.
Ja, das sind oft banale Dinge, wenn man sagt, Mensch, das ist nicht high sophisticated, das ist keine Raketentechnik. Aber es ist noch nicht durchgezogen. Ja? Da gibt es noch riesiges Potenzial.
Ja.
Und neue Themen werden kommen.
Ja.
Ja, also wenn ich sehe, Luftumweltmessstationen, die vorhersagen können, wann welche Windkraftanlage oder wann welche Solaranlage wie viel Strom produzieren wird, weil ich die Wetterdaten mit einspielen kann und, und.
Ja.
Also da ist noch viel intelligent zu machen,
smart
zu machen.
Ja, spannend.
Es bleibt ein spannendes Umfeld.
Im Bereich Sales und Marketing, wie seid ihr denn da heutzutage unterwegs? Wie habt ihr denn auch gestartet? Weil ihr hattet ja dann früh dann ja Kunden.
Ja.
Wie seid ihr denn zu Neukunden gekommen am Anfang auch?
Also wir hatten da, muss ich zugeben, keinen großen Druck, weil der Markt ist gewachsen und unsere Kunden sind mit uns zufrieden, Gott sei Dank. und empfehlen uns weiter.
Ja.
Also wir gewinnen auch ständig Kunden, die durch Empfehlung zu uns kommen. Das ist natürlich eine komfortable Situation. Aber wir wollen natürlich schon aktiver sein und das sind wir auch seit einiger Zeit. Aber bis jetzt haben wir es auf die konventionelle Art gemacht. Wir haben Direct Sales, wir haben Vertriebspartner, die uns empfehlen, die uns Geschäft vermitteln. Und wir haben inzwischen auch Telesales, die so per Telefon einfach klassische Kaltakquise betreiben. Ist aber mühsam, ist viel Aufwand.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt im Sales Marketing?
Im Sales Marketing haben wir jetzt 8.
Ja.
Ja, mit Innendienstvertrieb haben wir dann 14. Mhm. Okay. Ja, genau. Von 45. Also schon eine gewisse Größe und Kapazität da, um Vertrieb zu machen im klassischen Sinne. Und wir haben also auch gesehen, dass wir andere Methodiken anwenden müssen, um das zu optimieren.
Ja. Was waren die mühsamen Methoden bis jetzt? Das ist ganz kurz angesprochen. Mühsam, was
sind ja, mühsam, das? Genau. Mühsam und frustrierend, ja, wenn ich 100 Leute anrufe. Ja. Und,
das ist Telemarketing, also über Telefon.
Genau. Oder auch Kunden zu finden, weil für uns ist das Timing wichtig. Die Sales-Zyklen sind bei uns zwischen einem halben Jahr und eineinhalb Jahre. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ich muss das richtige Timing beim Kunden erwischen, dass er gerade offen ist.
Ja.
Wenn es zu früh ist, dann kann ich zwar ein nettes Gespräch mit ihm haben und ihn beraten und vielleicht meldet er sich in zwei Jahren wieder oder erinnert sich an mich, wenn ich ihn gut beraten habe. Macht auch Sinn. Aber es führt zu keinem Geschäft unmittelbar. Und beim nächsten Kunden, der schon 50.000 Ladesäulen ausgerollt hat und die einen Wettbewerber drin hat, die Vodafone, Telekom, was auch immer, der wird das nicht mehr ändern wollen, wenn er damit zufrieden ist. Da sind wir zu spät. Also das Timing ist wichtig. Und das im Vertrieb zu finden, auf eine klassische, konventionelle Art, ist eine Riesenherausforderung. Und deswegen sind wir auch mit euch zusammengekommen, weil wir da ein Potenzial erkannt haben, diesen Prozess zu automatisieren und auch schon automatisiert vorzuqualifizieren.
Ja.
Um damit einfach auch die Kunden das Timing, auch die Kunden zu erwischen, die gerade in dieser Phase sind, wo sie nach einer Lösung suchen.
Ja. Genau. Ja, Timing, das ist es. Was würdest du jemandem, wie würdest du das sagen, was würdest du anderen jetzt im Bereich die technische Lösungen vertreiben und die Sales und Marketing im Bereich sagen, was würdest du sagen, dass so eine volle Vertriebspipeline, wie relevant ist das? Du hast ja auch das Thema Timing erwähnt. Wie relevant ist es, dass du mit deiner Zielgruppe auch in Kontakt bist? Was würdest du dazu sagen? So eine gewisse Masse an
Ja, wird natürlich immer wichtiger. Und wir haben es jetzt gerade in der Pandemie, ja, es ist uns vor Augen geführt worden, unsere Vertriebskollegen konnten nicht mehr zum Kunden fahren. Ja, natürlich vermissen sie das. Aber wir müssen uns selber auch digitalisieren. Ja? Wir machen das beim Kunden, aber wir selber müssen auch digitaler werden. Und da führt kein Weg dran vorbei, dass wir hier Methodiken und Plattformen nutzen, die uns da weiterbringen.
Ja.
Und unsere Wettbewerber machen das genauso. Also wir müssen da auch mit der Zeit gehen und die Möglichkeiten nutzen.
Was sind die nächsten Initiativen, die ihr plant im Sales und Marketing?
Ja, wir werden uns verstärkt auch auf das Social Media Marketing konzentrieren, weil wir auch gesehen haben, das wird immer wichtiger und wir das bisher sehr stiefmütterlich behandelt haben. Aber da geben wir jetzt Gas. Und das ist natürlich auch ein Umdenkprozess und Umlernen unseres Vertriebsteams notwendig. Aber die haben alle Lust drauf. Ja, die sind gespannt, welche Möglichkeiten das es da gibt, wie das läuft, weil es doch ganz andere Herangehensweise ist. Aber wir versprechen uns da viel davon.
Ja, super. Perfekt. Privat benutzt du auch Mobilfunkdatenübertragung auch bei dir zu Hause eigentlich? Hast du ein IoT bei dir zu Hause? Weiß nicht, Lampen oder Kühlschränke schon? Oder wie lebst du die Passion auch privat dann?
Naja, da muss ich zugeben, da bin ich noch nicht so weit.
Ja.
Wo ich es natürlich schon sehr lange nutze, ist mit Online-Banking. Also ich brauche keine Bank mehr, schon lange nicht mehr. Also das ist natürlich sehr komfortabel, das alles vom Handy aus zu machen und auch Versicherungen. Also was ich sehr vermisse, ist, dass die Behörden nach wie vor nicht digital sind. Also das wird Zeit, dass das kommt. Also andere Länder in Europa sind da schon lange digital. Und jetzt haben wir alle unseren digitalen Ausweis mit Fingerabdruck und nutzt uns nichts. Ja, das ist erschreckend. Aber das ist noch ein Potenzial für die Zukunft.
Sehr viel Potenzial, ja, vor allem bei euch.
Genau.
Super, Ulrich. Ja, Ulrich, vielen Dank, dass du vorbeikommen bist. Ich habe auch persönlich einiges dazugelernt.
Ja.
Und natürlich, also von der Perspektive auch der jüngeren Generation kannst du auch sagen, man erwartet sich auch, dass man digital unterwegs ist, dass man digital bezahlen kann, dass man digital Daten abrufen kann. Das ist
richtig.
Die Erwartung der User. Also es kann nur in die Richtung gehen.
Genau.
Das sind wir genauso. Also super, dass du das mit uns geteilt hast heute. Das war super spannend. Vielen Dank auch.
Ja, sehr
gerne.
Wir
freuen uns auch, bei der Journey dabei zu sein, eventuell das eine oder andere Thema auch bei der nächsten Marketing- und CIS-Strategie dazu beizutragen.
Ich freue mich drauf.
Super.
Vielen Dank.
Ich danke dir.
Sag mal, Andreas, was ist jetzt?
Ja, das war's. Beziehungsweise noch eine Sache, das Outro fehlt.
Ah ja, okay. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere unseren Kanal und drück die Glocke, sodass du kein Video mehr in der Zukunft verpasst. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann sende uns die direkt in den Kommentar unter diesem Video. Hast du das, Marc?
Ja.
Okay.
Cool.
Mikro hast du noch.